Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, grazia plena.
Zip FM.
Das Infomagazin der Freien Radios.
Einen wunderschönen Tag und hoffentlich eine informative halbe Stunde beim heutigen Zip FM wünscht Tina von der Medieninitiative Mainz Wiesbaden, Radio Quer e.V. Wer noch nicht in den Kalender geschaut hat, heute ist übrigens Donnerstag, der 4. November 2010. Und die Themen der heutigen Sendung sind Proteste gegen Rüstungspolitik in Großbritannien, die Asylpolitik Griechenlands, wir erklären, was unter dem Berliner Wassertisch zu verstehen ist und warum das kleine Dorf Berg in der Pfalz am kommenden Wochenende so bedeutend wird. In Großbritannien wächst der Unmut gegen die atomare Rüstungspolitik. Über 100 Personen protestierten vorgestern vor der größten europäischen Marinebasis in Devonport im Süden von England. Sie ketteten sich an die Gitter der Eingangstore und mit Sitzblockaden versperrten sie die Einfahrten zur königlichen Marinebasis. Unter den Demonstranten waren auch 6 SchweizerInnen. Sie wollten, wie sie selber sagten, den Briten den Rücken stärken. Das Interview mit ihnen führte Wilma Rall vom Berner Sender Radio Rabe.
Gestern um 5:30 Uhr morgens haben über 100 Friedensaktivisten gleichzeitig mehrere Tore der südenglischen Marinebasis Devonport blockiert. Während rund 3 Stunden blieben die Werftarbeiter ausgesperrt. Die BBC berichtete unter Berufung auf Polizeiquellen, 10 Personen seien verhaftet worden, doch im großen Ganzen sei der Protest weitgehend friedlich verlaufen. Dem stimmt auch der Schweizer Friedensaktivist Michael Tanner zu, der gestern selber vor Ort war.
Die Polizei hat sehr ruhig reagiert, sehr besonnen. Wir sind da irgendwie 3,5 Stunden da gesessen und konnten das Tor blockieren. Dann wurden wir aufgefordert zu gehen und dann haben wir aber gesagt, wenn ihr uns wegträgt, dann kommen wir heute nicht mehr zurück. Das war so ein bisschen der Kompromiss, dass wir sagen, okay, wenn ihr uns jetzt entfernt, wenn wir heute nicht wieder vor das Tor sitzen. Und sonst werden wir dann verhaftet worden und angezeigt. Jetzt sind wir ohne Anklage davon gekommen.
In Devonport, dem wichtigsten und größten Hafen der British Navy, liegt die Reparaturwerkstätte der Trident-Unterseeboote. Und diese mit atomaren Waffen bestückten Unterseeboote waren die Ursache der gestrigen Blockade.
Die Trident, das sind eben die Raketenträger, die U-Boote, die unterwegs sind auf den Weltmeeren. Und das ist jetzt hier quasi die Erneuerungsstelle, wo die revidiert werden, wo die geflickt werden. Und das ist ein wichtiges Puzzleteil im Atomwaffensystem von Großbritannien.
Wie Frankreich und die USA hat auch Großbritannien den Atomwaffensperrvertrag unterzeichnet. Damit verpflichten sich die Länder, ihre Kernwaffen nicht weiter zu verbreiten und abzurüsten. Zudem hat der Internationale Gerichtshof in Den Haag nicht nur den Gebrauch, sondern auch die Drohung mit Atomwaffen bereits vor 14 Jahren für illegal erklärt.
Aber das ist das, was Großbritannien täglich macht. Es ist laufend ein U-Boot mit Atomwaffen unterwegs und diesen Zustand wollen wir nicht länger tolerieren.
Weiter kritisieren die Atomwaffengegner, dass während die atomare Rüstung jährlich Milliarden von Pfund verschlinge, in anderen Bereichen massive Einsparungen geplant oder bereits durchgesetzt seien.
Es gab sehr große Streichungen im sozialen Bereich und das lassen sich die Leute hier nicht länger gefallen, dass hier einfach auf Kosten der kleinen Leute dann einfach im Militärbereich so viel unnötig ausgegeben wird. Sie wollen jetzt noch ein neues Atom-U-Boot bauen und es ist wirklich wahnsinnig, wenn man sieht, wie viele Milliarden das kostet jedes Jahr.
Diese Pläne aber wurden, wenn auch nicht definitiv gestrichen, so doch zumindest vertagt. Vor 2 Wochen gab die britische Regierung bekannt, beim Verteidigungshaushalt massiv Gelder einzusparen. Premierminister David Cameron verschob die geplante Aufrüstung der Atom-U-Boote bis nach der nächsten Wahl im Jahre 2015. Kosten würde eine solche Aufrüstung rund 20 Milliarden Pfund.
Für viele Flüchtlinge ist Griechenland das zentrale Tor nach Europa. Menschen aus Afghanistan, dem Irak, Iran und Somalia, die Schutz in Europa suchen, müssen die Fluchtroute über die Türkei nehmen. Doch das griechische Asylsystem ist völlig kollabiert. Tausenden Asylsuchenden drohen dort Obdachlosigkeit und totale Rechtlosigkeit. Ein Grund, dass sich nun auch das deutsche Verfassungsgericht mit dem Thema beschäftigt. Wir sprachen mit Marei Pelzer, der rechtspolitischen Sprecherin von Pro Asyl Deutschland.
Am 28.10. fand die mündliche Verhandlung in Sachen Dublin II-Verordnung vor dem Bundesverfassungsgericht statt. Können Sie uns kurz erzählen, was denn die Eckpunkte von der Dublin II-Verordnung sind und warum sich das Verfassungsgericht damit beschäftigt?
Ja, die Dublin II-Verordnung ist eine europäische Verordnung, die regelt, welcher Mitgliedstaat in der EU zuständig ist für ein Asylverfahren. Das Grundprinzip ist, dass in der Regel der Staat zuständig ist, über den die Flüchtlinge erstmals europäischen Boden erreicht haben. Das führt dazu, dass insbesondere Staaten wie Griechenland besonders häufig für zuständig erklärt werden und Flüchtlinge aus Deutschland nach Griechenland abgeschoben werden mit dem Verweis auf die Zuständigkeit. Und jetzt kennen wir ja alle die desaströse Lage in Griechenland. Das Asylverfahren existiert de facto nicht. Die Menschen leben unter sehr, sehr prekären Bedingungen dort. Und gegen eine solche Abschiebung nach Griechenland wurde Verfassungsbeschwerde eingelegt.
Darüber wurde jetzt verhandelt. Wann ist denn mit einem Ergebnis zu rechnen?
Die Pressestelle des Bundesverfassungsgerichts hat angekündigt, dass erst im nächsten Jahr mit dem Urteil zu rechnen ist.
Jetzt ist es ja eine EU-Verordnung. Wie gehen denn die anderen EU-Mitgliedstaaten mit Rückschiebungen nach Griechenland um?
Ja, es haben immer mehr Staaten Abschiebungen ausgesetzt nach Griechenland. In einigen Mitgliedstaaten haben Gerichte sogar den Europäischen Gerichtshof in Luxemburg angerufen und diese Fragen, die jetzt auch vor dem Bundesverfassungsgericht verhandelt werden, sprich, darf man eigentlich Flüchtlinge nach Griechenland abschieben, vorgelegt. Also der Europäische Gerichtshof wird darüber auch verhandeln. Als drittes Gericht ist auch noch der Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg involviert, der sogar einige Mitgliedstaaten gebeten hat, einstweilen nicht mehr Flüchtlinge nach Griechenland zu schicken. Also es ist im Grunde ein europaweites Thema und die Niederlande, Belgien, Norwegen, England und ganz neu auch Schweden haben mittlerweile Abschiebungen nach Griechenland generell eingestellt.
Jetzt beinhaltet die Dublin II-Verordnung ja eine Souveränitätsklausel, die, wenn ich es richtig verstehe, ja bedeutet, dass jeder Mitgliedstaat auch aus eigenen Stücken sich entscheiden kann, eben nicht dieser Verordnung zu folgen, wenn aus humanitären Gründen, wie es ja jetzt in Griechenland der Fall ist, es nicht angezeigt ist, Flüchtlinge dorthin abzuschieben. Verstehe ich das richtig, dass es jetzt überhaupt nicht nötig wäre, da ein Verfassungsgerichtsurteil zu haben, sondern die Regierung könnte einfach auch von sich aus sagen, nö, machen wir einfach nicht?
Das könnte sie in der Tat. Also dieses Selbsteintrittsrecht sieht sogar voraussetzungslos vor, dass jeder Staat die Zuständigkeit auch an sich ziehen kann. Also das steht nur leider im Ermessen der Staaten und der Behörden. Und von daher, wenn die nicht wollen, dann gibt es nach der Verordnung erstmal keine Pflicht. Und die deutsche Bundesregierung stemmt sich sehr massiv dagegen, ja einen generellen Stopp der Überstellung nach Griechenland vorzunehmen. Und von daher wird diese Klausel nicht so genutzt, wie es eigentlich im Sinne der Flüchtlinge wäre, die nämlich in Griechenland in wirklich einer ausweglosen Lage sind.
Wie ist denn die Situation jetzt gerade aktuell? Werden aus Deutschland Asylsuchende nach Griechenland abgeschoben oder nicht?
Es wird immer noch der Versuch unternommen. Man muss sagen, dass aufgrund auch der ganzen Rechercheberichte von Pro Asyl über die Situation vor Ort und der massenhaften Klagen gegen solche Überstellungen, das Bundesamt Amt für Migration und Flüchtlinge gesagt hat irgendwann, okay, die besonders verletzlichen Gruppen, die Schwangeren, die sehr alten Menschen oder Kinder, überstellen wir erstmal nicht mehr nach Griechenland. Also von daher ist die Masse der Fälle etwas zurückgegangen, aber es gibt immer noch Einzelfälle, in denen die Bundesregierung daran festhält, nach Griechenland zu überstellen.
Was sind denn die Forderungen von Pro Asyl jetzt an die EU? Offensichtlich funktioniert ja diese Dublin-II-Verordnung nicht. Was müsste sich da ändern?
Dieses Prinzip, dass rein nach dem Ort der Einreise geschaut wird, nur nach dem Reiseweg, das ist eigentlich kein taugliches Kriterium. Wir treten dafür ein, dass diese Dublin-II-Verordnung ganz grundlegend überarbeitet wird. Wir brauchen hier Kriterien, die die Bedürfnisse der Asylsuchenden in den Vordergrund stellen. Also wo bestehen Bezüge zum Land, wo gibt es vielleicht eine Community oder Sprachkenntnisse. Also der Wunsch der Flüchtlinge müsste viel stärker bei solchen Zuständigkeitsentscheidungen berücksichtigt werden. Das ist so die eher rechtstechnische Herangehensweise. Jetzt konkret auf Griechenland bezogen treten wir natürlich dafür ein, dass Flüchtlinge nicht in Staaten wie Griechenland überstellt werden, wo überhaupt kein funktionierendes Asylsystem vorherrscht.
Jetzt ist ja ganz im Gegenteil, anstatt Flüchtlinge eher in den reicheren EU-Ländern aufzunehmen und dort Rechtssicherheit zu gewährleisten, der Ruf danach laut geworden, mehr Frontex-Einheiten zur Unterstützung der Abschottung Griechenlands gegen Flüchtlinge zu senden. Wie bewerten Sie das denn?
Das ist katastrophal. Hier wird, statt den Flüchtlingen zu helfen, wird sozusagen Beihilfe zum Völkerrechtsbruch geleistet. Deutschland oder das Bundesinnenministerium hat heute per Pressemitteilung angekündigt, dass auch deutsche Beamte zu diesen Frontex-Einsätzen an den Grenzen geschickt werden. Und es wird so getan, als würde man illegale Migration bekämpfen. Fakt ist, dass man asylsuchende Flüchtlinge, die schutzbedürftig sind, zurückweist, zurückschiebt in Länder wie der Türkei, wo sie keinen Schutz finden. Und das verstößt gegen die Genfer Flüchtlingskonvention. Von daher ist das wirklich ein sehr, sehr schwarzer Tag, dass hier die deutsche Bundesregierung sich an solchen völkerrechtswidrigen Praktiken jetzt selber durch eigenes Personal auch beteiligen will.
Wir sprachen mit Marei Pelzer von Pro Asyl Deutschland.
Ja, und ich bedanke mich bei Julia von Radio Dreieckland in Freiburg, die dieses Interview mit Pro Asyl führte. Der Berliner Wassertisch. In vielen Städten werden wichtige Ressourcen, wie zum Beispiel das Wasser, privatisiert. Zu spüren bekommen dies zurzeit die Wasserkonsumenten in Berlin. Also im Prinzip alle Berliner und Berlinerinnen. Dort wurde das Wasser zum Teil auch an private Anbieter verkauft. Geregelt wurde das Ganze in Geheimverträgen. Warum auch immer? Aus Kurzsichtigkeit oder aus dem verzweifelten Versuch, entstandene Schulden zu tilgen? Doch eine Bürgerinitiative mit dem Namen Berliner Wassertisch kämpft gegen diese Privatisierung. Feline von Radio Korax sprach mit Thomas Rudeck, einem Mitglied der Bürgerinitiative Berliner Wassertisch.
Und ich spreche jetzt mit Thomas Rudeck, den habe ich jetzt am Telefon, und er ist bei der Bürgerinitiative Berliner Wassertisch. Hallo, guten Tag.
Ja, hallöchen.
Was sind denn die direkten Folgen einer Wasserprivatisierung für die Konsumenten, also im Prinzip für alle Stadteinwohner?
Ja, also in Berlin ist ja die größte Teilprivatisierung geschehen, und zwar im Jahr 1999. Da hat damals, wir hatten hier noch eine CDU-SPD-Regierung, also das war der Herr Eberhard Diepgen und die Finanzsenatorin Fuckmann-Hesing, die haben die Wasserbetriebe zu 49,9% verkauft an die Konzerne RWE und Veolia. Und seit 2001 sind die Wasserpreise hier in Berlin um 35% gestiegen, es sind Arbeitsplätze abgebaut worden und wir zahlen im internationalen Städtevergleich in Berlin mit die höchsten Wasserpreise. Das sind die Folgen, es sind 3 Wasserwerke geschlossen worden, dadurch hat Berlin ungefähr 30 Quadratkilometer Trinkwasserschutzgebiete verloren. Das ist ja auch wichtig für den Naherholungswert auch einer Stadt. Naja, und so ging das immer weiter und weiter und weiter und wir haben durch Insider aus der Verwaltung halt zugespielt bekommen Geheimverträge, die damals bei der Teilprivatisierung abgeschlossen worden sind.
Geheimverträge, das klingt ja mysteriös. Was beinhalten diese Verträge genau?
Ja, da steht unter anderem drin, also da werden Gewinngarantien für die privaten Konzerne verbrieft. Darum, wie gesagt, steigen die Wasserpreise hier von Jahr zu Jahr um über 35%. und über 1,3 Milliarden Euro sind bereits aus den Taschen der Verbraucher rausgepumpt worden. Und das Interessante ist, als die Konzerne, das ist der Stromriese RWE und der französische Konzern Veolia, als die hier eingestiegen sind, da haben die für 49,9% der Anteile damals 3,3 Milliarden D-Mark bezahlt. Das Interessante ist, auch dieses Geld haben sie nicht aus eigenem Kapital bezahlt, sondern sie haben genau das gemacht, was der Staat macht. Sie haben sich verschuldet. Man hat ja privatisiert, weil man sagt, weil man will sich entschulden, man will den Haushalt konsolidieren. Das ist immer die gleiche dumme Geschichte. Nur das Interessante ist, dass die Konzerne meistens selber auch hochverschuldet sind. Darüber schreibt die Presse bloß leider nichts. Und die Konzerne damals hatten eben auch kein Geld, sondern sie haben genau das gemacht, was der Staat macht. Sie haben Schulden gemacht. Das heißt, wir bezahlen natürlich jetzt auch die Kapitalbeschaffungskosten, also die Zinsen. Die zahlen wir alle schön mit. Das heißt, die Banken verdienen an den Wasserpreisen auch noch dumm und sich auch noch dumm und dämlich. Und ja, dagegen muss man sich natürlich wehren. Und da haben wir mit der Grünen Liga Berlin, das ist ein Umweltverband, und mit vielen anderen Organisationen, Attac ist dabei und Mieterorganisationen sind dabei, die Kirchen haben uns unterstützt. Da haben wir eine Bürgerinitiative gegründet und es ist fantastisch. Man braucht für die Bürgerinitiative, haben wir dann ein Volksbegehren gestartet zur Offenlegung dieser Geheimverträge. Das Prinzip ist einfach, was geheim gehalten ist, dagegen kann man sich nicht wehren. Wir haben ein Volksbegehren gestartet zur Offenlegung dieser Geheimverträge und wir hatten jetzt vor ungefähr einer guten Woche hatten wir Stimmabgabe und wir haben tatsächlich 280.000 Berliner organisiert bekommen, die das Volksbegehren unterstützt haben zur Offenlegung der Geheimverträge. Und das mit einem kleinen Spendenetat von nur 19.000 Euro. Also wenn ihr mal von dem Flughafen Volksbegehren zum Erhalt des Flughafens Tempelhof gehört habt, die hatten 1 Million Euro. Und wir haben eben kleines Spendenvolumen, aber wir haben tolle Netzwerke und wir haben auch die Bürger immer aufgefordert, bitte nehmt die Unterschriftslisten mit, unterschreibt nicht nur selbst, sondern aktiviert eure Freunde, eure Nachbarn, eure Kollegen. Ja, und dabei sind 280.000 Unterschriften rausgekommen, 172.000 hätten wir nur gebraucht. Und das ist natürlich ein toller Erfolg für die direkte Demokratie. Ja, und jetzt ist der Senat am Zuge, er hat jetzt Zeit, er muss innerhalb der nächsten Tage entscheiden, ob er es auf einen Volksentscheid ankommen lassen will. Also ob er mit einem Volksentscheid dann unser Gesetz durchsetzen können zur Offenlegung. Denn mit einem Volksbegehren und einem Volksentscheid macht man ein Gesetz, also nicht eine Unterschriftensammlung. Die Bürger können selbst ein Gesetz machen, das ist das Tolle. Oder eben die Politik übernimmt jetzt unser Volksgesetz 1:1, aber ich befürchte, die werden das hier nicht machen. Wir werden also einen Volksentscheid herbeiführen und dann brauchen wir 610.000 Unterschriften.
Ja, und also wenn Sie jetzt für die Offenlegung der Geheimverträge kämpfen sozusagen, was würde das verändern, wenn es jetzt direkt offengelegt wird? Ich meine, gelten tun Sie ja eigentlich auch so, oder?
Ja, aber es ist ja ganz wichtig, wenn sie offengelegt sind und man kann herausfinden, dass man die Gewinngarantien anfechten kann, dann ist der Weg auch frei für eine kostengünstige Rekommunalisierung. Wir sind der Meinung, dass Gewinne im Bereich Wasserversorgung eigentlich nichts verloren haben, weder private Gewinne noch öffentliche Gewinne. Wir wollen eine Wasserversorgung, die rein kostendeckend arbeiten soll, also oder die rein kostendeckend funktionieren soll. Es ist ganz wichtig, dass natürlich auch Rücklagen gebildet werden, klar, um die Klärwerke zu modernisieren, um die Wasserleitungen auch instand zu halten und so weiter. Das kostet Geld, das ist klar, aber das sind ja Kosten. Und es ist eben hier in Berlin so, dass also wirklich weit über 1,3 Milliarden Euro an Gewinnen ausgeschüttet worden ist. Das ist Geld, das nicht wieder reinvestiert worden ist. Ja, es ist privat verwendet worden. Und wir sind der Meinung, im Bereich der öffentlichen Daseinsvorsorge, also angefangen von Wasser, aber bis zu vielen, vielen anderen Bereichen auch, da sollten eigentlich Gewinne in die Kalkulation der Preise nicht einfließen. Gewinne haben da nichts verloren. Man muss einfach wirklich hier, denke ich, nach dem Prinzip der Kostendeckung wirtschaften und arbeiten. Dann bleibt auch mehr Kaufkraft in den Taschen der Bürger. Und was ganz wichtig ist, auch die Betriebe. Wenn ein Betrieb irgendwo hingeht und dann macht eine Standortplanung, der guckt doch auch, wo ist Strom, wo ist Wasser am billigsten. Das sind wichtige Kostengründe auch für eine Standortentscheidung. Und darum ist es auch wichtig für die Betriebe, dass die Kosten der öffentlichen Daseinsvorsorge wirklich nur auf reiner Kostendeckung arbeiten, dass da nicht noch irgendwie privat verdient wird.
Ja, als ich quasi mich im Vorfeld des Interviews ein bisschen schlau gemacht habe, da bin ich zum Beispiel auf einen Fall gestoßen in Herten im Ruhrgebiet und da wurde das Problem ja so gelöst, dass Fondsanteile an die Bürger der Stadt selbst vergeben wurden. Also dass eine selbstbestimmte öffentliche Versorgung stattfand. Wäre das auch eine Alternative für Berlin?
Ja, sowas ist auch mal diskutiert worden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ihr wisst ja, Berlin ist die Hauptstadt auch der Armut und Berlin ist sexy und so weiter und so fort. Arm, aber sexy, sagt ja der SPD-Bürgermeister Wobereit oft und. Also ich muss sagen, wenn dann auch private, quasi, man macht eine Aktiengesellschaft und streut Aktien an die Bürger. Und auch die Bürger wollen natürlich eine Dividende wiederum sehen. Eine Dividende ist nichts anderes als ein versteckter Gewinn. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich halte davon relativ wenig, ja. Also ich bin wirklich der Meinung, eine kostengünstige, bürgernahe Rekommunalisierung mit dem Ziel, dass wirklich nur die rein anfallenden Kosten in die Wasserpreise einkalkuliert werden, natürlich so, dass die Mitarbeiter der Wasserbetriebe, die machen einen guten Job, die brauchen auch faire Löhne, das ist alles keine Frage. Aber wie gesagt, private Gewinne oder öffentliche Gewinne, ich glaube, das ist nicht der richtige Weg. Man muss da wirklich gewinnfrei die Wasserpreise kalkulieren, das ist ganz wichtig, dann haben alle was davon.
Ja, und jetzt vielleicht zum Abschluss noch Ihre persönliche Meinung. Was denken Sie denn, ist Wasser das Öl der Zukunft?
Nein, aus einem einfachen Grund. Wasser ist ja ein Kreislauf. Öl ist ein fossiler Energieträger, der irgendwann mal weg ist. Aber Wasser haben wir auf diesem Planeten wirklich in Hülle und Fülle. Das ist auch gut so. Und meine persönliche Hoffnung ist, dass man die Trinkwasserproblematik auch relativ leicht lösen kann, indem man einfach Meerwasserentsalzungsanlagen stärker betreibt. Die sind allerdings momentan sehr energieintensiv. Aber es gibt ganz tolle Forschungsprojekte, nämlich photothermisch betriebene, also mit Photovoltaik, mit Sonnenenergie betriebene Meerwasserentsalzungsanlagen. Dann braucht man auch nicht fossile Energieträger dafür. Das ist die Technologie der Zukunft und dann kann man Meerwasser wunderbar auch entsalzen und dann eben also auch für die Landwirtschaft und auch für die Bevölkerung bereitstellen. Allerdings auch da ist natürlich wieder die Gefahr, wenn da private Konzerne mitmischen, die sich ihre privaten Patente dann wiederum sichern und dadurch dann auch wieder Geld verdienen. Das ist dann auch wieder ein verheerender Weg. Darum ist es auch ganz, ganz wichtig, dafür zu sorgen, dass wenn hier geforscht wird, dass die Patente auch öffentlich ausgeschrieben gehören und nicht in irgendeiner Form wieder mit der Gewinnmaximierung unterstellt werden.
Ja, okay, vielen Dank.
Nicht dafür, ich wünsche euch noch was.
Ja, ich wünsche Ihnen auch noch einen schönen Tag und natürlich noch viel, viel Erfolg bei Ihrer Initiative.
Danke, tschüss.
Tschüss.
Berlin kennt Mensch ja. Wer aber hat schon einmal von dem Dorf Berg in der Pfalz gehört? Außer den Einwohnerinnen und deren NachbarInnen sicher auch aufmerksame Castor-Gegnerinnen. Wenn nämlich am 6. November der Castor nach Gorleben die französisch-deutsche Grenze überquert hat, soll er schon im Süden mit einer großen gemeinsamen Gleisbesetzung im pfälzischen Dorf Berg gestoppt werden. Markus vom Freien Radio für Stuttgart sprach am Telefon mit Holger, einem der Sprecher der südwestdeutschen Anti-Atom-Initiativen, über die Aktionen, über die Vorbereitungen dazu und über den aktuellen Stand der Dinge.
Ja, Berg in der Pfalz, das haben wir alle schon gehört. Dort soll es eine Aktion geben der südwestdeutschen Anti-Atom-Initiativen und zwar eine Blockade oder massenhafte Gleisbesetzung. Was habt ihr als südwestdeutsche Inis dort vor?
Ich will erst noch ein bisschen ausholen. Entschuldigung, wenn ich so wortreich bin, aber Berg ist uns nicht bekannt, weil wir jetzt eine so tolle Pressearbeit gemacht hätten und eine Mobilisierungsarbeit, die überall im Land zu hören gewesen wäre. Das stimmt zwar auch, aber wesentlich ist Berg bekannt, weil vor 2 Jahren der Castor Dorten ganze 12 Stunden, manche Leute sprechen von 13 Stunden, je nachdem, ob man die Aufräumarbeiten der Polizei hinterher noch dazu nimmt und sich selber im Weg rumstehen auf den Gleisen. 13 Stunden Aufenthalt für den Castor hier im Süden. Da hatten sich 3 Leute in eine Betonkonstruktion unter den Gleisen angekettet und da ging gar nichts mehr. Das hat den Transport, aber auch den Widerstand ganz schön aus dem Tritt gebracht. Die im Wendland wussten gar nicht, was sie machen sollen, weil der einfach gar nicht mehr zu ihnen gekommen ist. Und da haben wir gedacht, da knüpfen wir diesmal an. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass wieder irgendwelche Leute Betonblöcke finden und sich da drin anketten. Wir müssen das dieses Jahr selber in die Hand nehmen. Und da haben wir uns gedacht, na dann machen wir doch eine Massenblockade. Das heißt, wir sagen ganz öffentlich, wir werden auf die Gleise gehen. Die Polizei weiß das, das ist keine Geheimniskrämerei. Wir werden, trotzdem die Polizei da ist, es schaffen, auf die Gleise zu kommen. Und wir gehen davon aus, dass wir mit ziemlich vielen Leuten auf den Gleisen landen. Es wird extrem viel Presse vor Ort sein. Also es haben sich jetzt schon ein Haufen Kamerateams angemeldet von den ganzen Öffentlich-Rechtlichen und. Ja. Da fehlen also eigentlich nur noch du und du und du. Okay. Packt eure Sachen und kommt nach Berg.
Zur Blockadeaktion kommen wir später nochmal. Es ist vielleicht wichtig zu wissen, es findet ja auch zeitgleich oder am gleichen Tag eine Demonstration in Berg statt. Kannst du dazu noch etwas sagen?
Ein bisschen, weil da weiß ich jetzt nur von sozusagen von Hörensagen drüber und vom Lesen. Es ist in Berg von, glaube ich, Attackgruppe Heidelberg und den Bruchrainer Bürgern für eine atomfreie Zukunft oder so, ganz komplizierter Name. Die haben eine Kundgebung angemeldet am Feuerwehrhaus. Diese Kundgebung wurde ihnen aber verwehrt, weil es hieß, nee, Feuerwehrhaus, das wollen sie nicht. Da kann dann die Feuerwehr womöglich nicht rausfahren, wenn es brennt oder so. Das finden sie nicht so gut. Daraufhin haben die jetzt wohl angemeldet, dass es eine Kundgebung gibt in Berg am Sportplatz. Das heißt, das ist am Rand vom Berg. Und von dort aus gibt es dann eine Demonstration Richtung den Schienen. Und das Ganze endet dann auf einem Kundgebungsplatz am Bootshaus. Das ist dann dort ziemlich nah beim Bahnhof, also hinterm Bahnhof eigentlich. Über die Gleise drüber, hinterm Bahnhof ist das. Ja, das ist so der Stand der Dinge, die ich weiß. Da wird es wie auf jeder Demonstration Reden geben. Es kommt irgendwie eine Samba-Band, es wird Musik geben, ja.
Das ist ja eine gute Möglichkeit für Menschen, die vielleicht noch unentschlossen sind oder vielleicht doch nicht blockieren wollen, trotzdem auch am Samstag Präsenz zu zeigen.
Was ja, wir als Südwestdeutsche Anti-Atom-Initiativen freuen uns, dass es diese Kundgebung gibt. Das bietet zum einen natürlich den Leuten eine Möglichkeit, dass sie ein Recht darauf haben, nach Berg zu kommen, weil sie einfach auf diese Kundgebung möchten und das Versammlungsrecht diese Leute schützt. Das ist die eine Ecke. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich auch, es gibt immer Gründe, warum Menschen einen entschlossenen Schritt wie den auf die Gleise zu gehen und eine Ordnungswidrigkeit zu begehen, indem man eben sagt, das ist Betreten von Bahngleisen und das ist nun mal einfach nicht legal, so wie es eben auch nicht legal ist, sein Auto irgendwie auf dem Radweg abzustellen. Die Leute machen es trotzdem, während Gleise besetzen, das ist schon einen Sprung, den muss man halt irgendwie machen und es gibt immer Leute, die das nicht wollen aus irgendwelchen Gründen. Also ich zum Beispiel habe einen kaputten Fuß. Ich werde nicht irgendwie über die Felder rennen und mich auf die Gleise stürzen. Ich verstecke mich im Pressebüro und so sind wir natürlich froh, wenn alle anderen Leute, die jetzt noch nicht fest vorhaben, auf die Gleise zu gehen, trotzdem die Möglichkeit haben, vor Ort zu sein und unseren Protest auf den Gleisen unterstützen, indem sie mit auf dieser Demonstration sind und vor Ort zeigen, wie viele wir sind. Und ja, das ist eine gute Sache, finde ich sehr erfreulich. Und ich meine, ich denke auch, wenn erstmal wir als Blockierende uns auf den Weg machen zu den Gleisen, dann werden viele Leute auch den Sprung kriegen zu sehen, das ist ja eigentlich gar nicht so dramatisch, wie man sich das von außen und ohne Einblick in die Situation vorstellt. Und dann kann ich mir gut vorstellen, dass viele dieser Demonstrierenden, die eigentlich nur kommen, um zu protestieren, den Sprung machen und mit uns mitkommen.
Das bliebe den Leuten in Berg wie natürlich auch auf der gesamten Castor-Strecke zu wünschen. Eigentlich wäre dies auch schon das Ende der heutigen Ausgabe von ZIP-FM, dem Nachrichtenmagazin der Freien Radios, wenn da nicht noch ein paar Worte in eigener Sache fehlen würden. Wer diese Sendung noch einmal hören möchte, findet sie wie immer unter freie-radios.net. Die Redaktion ZIP-FM ist ein Zusammenschluss vieler freier, nicht kommerzieller Radios im deutschsprachigen Raum. Nicht nur bei aktiven Protesten vor Ort, sondern auch in den lokalen und überregionalen Medienberichterstattung wird eure oder ihre Hilfe benötigt. Hört also nicht nur freie Radios, sondern werdet Teil davon. Wenn du oder sie ein Thema habt oder haben, dann sprecht darüber. Die URL deines freien Radios findest du sicher im Internet. In diesem Sinne verabschiedet sich für heute Tina von der Medieninitiative Mainz-Wiesbaden, Radio Quer e.V. für die Redaktion ZIP-FM und wünscht weiterhin einen schönen Tag. Natürlich hoffe ich, dass Sie oder Du auch morgen wieder einschaltet, wenn es heißt
ZIP-FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn Sie die Reichen ausmerken.
Ave Maria, gratia plena.
ZIP-FM.
Das Infomagazin der Freien Radios.